Mir ist vor kurzem aufgefallen, wenn man über Fehler spricht, trifft man die interessantesten Menschen.
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Im Frühsommer diesen Jahres moderierte ich eine Gesprächsrunde beim lokalen Unternehmernetzwerk FAN zum Thema Fehler. Die daraus angeregten Diskussionen waren gut und es hat Spaß gemacht. Doch am interessantesten waren die Gespräche mit den Menschen und die Menschen, mit denen ich mich danach unterhalten konnte. Und heute habe ich einen von Ihnen am Mikrofon. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Moritz Meißner.
Hallo, ich freue mich, heute dabei zu sein.
Moritz, ich freue mich, dass wir den Termin heute finden konnten. Du bist sehr beschäftigt und bei unserem Vorgespräch hatten wir schon mal so ein bisschen abgesteckt. Unser Thema heißt Raus aus der Bubble. Dieser Spruch kommt von dir. Und bevor wir uns damit näher beschäftigen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Du bist ein ganzes Stück jünger als ich, hast trotzdem schon unwahrscheinlich viel erlebt und viel gemacht. Ich weiß, dass du bei der Bundeswehr warst und dass du jetzt ganz intensiv in der Personalentwicklung steckst, sowohl selbstständig als auch an einem Forschungsinstitut. Erzähl mal so ein bisschen über dich. Wieso hat man schon in diesen jungen Jahren so einen Spannungsbogen?
Ja, junge Jahre ist ja relativ, ne? Also ich bin mittlerweile auch schon 42 Jahre alt, auch wenn ich mir hin und wieder denke, meine Güte, wie schnell die Zeit doch vergeht.
Das stimmt.
Also gefühlt Mitte 30. Ja, ich bin gebürtiger Berliner, bin aber relativ viel auch schon in Deutschland rumgekommen. Das liegt unter anderem daran, dass ich nach meiner Schule, nach dem Abitur für mich gesagt habe, ich will irgendwann studieren, aber ich will erstmal ein bisschen was Praktisches machen. Und eigentlich hätte ich einen Ausbildungsplatz bei einer Bank gehabt, wurde dann aber gemustert. Und bei der Musterung damals noch, war 2001 oder 2002, lagen dann so interessante Prospekte rum, wo stand, du willst Zukunft, dann werde Offizier bei der Bundeswehr. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt und mit einem Mal wurden die doch grimmigen Musterer sehr freundlich, haben mir gleich einen Kaffee angeboten und mich eine Etage nach oben geschickt. Und ja, dann habe ich mich überreden lassen, an dem Auswahlprogramm bei dir mitzumachen, war dann in Köln. Und die haben mir eigentlich ein ganz gutes Angebot gemacht. Die haben gesagt, Mensch, du gehst eh zur Bundeswehr, dein Grundwehrdienst. Du kannst erstmal auf Widerruf diese Karriere starten. Und wenn es dir nach dem Grundwehrdienst nicht gefallen sollte, kannst du halt davon zurücktreten, machst deine 9 Monate fertig und dann machst du halt deine Ausbildung bei der Bank. Wenn es dir gefällt, ne, dann bleibst du einfach dabei. Und tatsächlich hat es mir ganz gut gefallen. Dadurch habe ich halt den ersten Teil meines Lebens bei der Bundeswehr verbracht. Bin da sehr viel in Deutschland rumgekommen, habe da sehr interessante Leute kennengelernt. Und habe in Hamburg an der Bundeswehr-Uni BWL studiert. Da habe ich gedacht, gerade in der Betriebswirtschaft geht es auch viel um die Arbeit mit Menschen. Und dieser Part konnte im Studium sehr kurz. Und dann habe ich im Nebenfach noch Sozialpsychologie studiert. Weil mir das immer noch zu wenig war, habe ich dann überlegt, wie kann ich das noch weiter ausbauen. Und zu der Zeit hat gerade ein neuer Studiengang mehr oder weniger Fahrt aufgenommen in Deutschland. Der heißt Wirtschaftspsychologie. Und dann habe ich noch berufsbegleitend einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht. Und für mich war auch klar, dass ich dann nach meiner Verpflichtungszeit bei der Bundeswehr nicht Berufssoldat werden will, sondern dann zurück in die Wirtschaft gehe. habe dann erstmal eine Zeit lang selbstständig gearbeitet, als Dozent an der Hochschule und auch im Bereich Personalauswahl und Entwicklung, bis ich dann bei einem Kunden von mir so lange angefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, fester anzufangen, dass ich dann tatsächlich nochmal ein paar Jahre in einem Konzern gearbeitet habe. Bin dann wieder beziehungsweise immer noch selbstständig und habe für mich gemerkt, dass irgendwie der Modus aus Selbstständigkeit und Teilzeitbeschäftigung gut funktioniert. War 2 Jahre lang an der Humboldt-Universität tätig in Berlin und seit Mai diesen Jahres bin ich an dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung in Potsdam.
An deinem Werdegang erkennt man schon, dass du immer wieder raus aus dieser Komfortzone, aus der Bubble bist. Zu dem letzten Institut möchte ich gerne mit dir nochmal darüber reden, denn ich habe festgestellt, es gibt einige Standorte in Deutschland und einer davon ist in Potsdam-Babelsberg. Und auch genau. Im Zusammenhang mit diesem Institut warst du bei dem Pfann-Wirtschaftstreffen. Was macht man da genau?
In meinem Leben läuft sehr viel übers Netzwerken. Ja, also ich habe halt gemerkt, viele Dinge einfach entstehen, indem man sich mit Leuten trifft, mit Leuten austauscht. Und an der Humboldt-Universität habe ich vor 5 Jahren, glaube ich mal, an einer Ringvorlesung von Professor Nachtweil teilgenommen. Da habe ich selber einen Vortrag gehalten und eine andere Vortragende beim anderen Termin war die Denise Grams. Die hat über das FBB berichtet damals und das hat sich, finde ich, ziemlich spannend angehört. Und dadurch ist der Kontakt entstanden. So relativ locker ist er geblieben über die Jahre, bis ich dann dieses Jahr gelesen habe, dass die für den Standort Potsdam nach wissenschaftlichen Mitarbeitern suchen. Und so kam halt eins zum anderen. Und warum finde ich spannend? Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ist in Deutschland an verschiedenen Standorten vertreten. Fast 200 Mitarbeiter sind in einem großen Weiterbildungsverbund mit 10.000 Mitarbeitern eingegliedert. Beim FBB geht es im Wesentlichen darum, dass man in dem Projekt, wo ich gerade bin, Zukunftszentrum Brandenburg, kleine mittelständische Unternehmen unterstützt. Dass man wirklich mit den Unternehmen in Dialog geht und guckt, wo sind denn gerade die Herausforderungen? Und die können natürlich vielfältig sein. Da haben wir jetzt nicht eine feste Schablone und sagen, jeder Kunde wird mit der gleichen Methode und mit dem gleichen Input gefüttert, sondern wir gehen erstmal ins Gespräch, um erstmal herauszufinden, wo sind die Herausforderungen? Und wenn wir das Gefühl haben, wir können unterstützen und der Kunde Interesse hat, dann gehen wir halt in die Beratung und machen dann zum Teil auch Workshops. Und das können Themen wie Fachkräftesicherung sein, das kann Nachhaltigkeit sein, das kann Digitalisierung sein und aktuell natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz. Da natürlich nicht jeder Berater alle Themen abbilden kann, haben in diesem Institut und auch in diesem Projekt die verschiedenen Mitarbeiter unterschiedliche Schwerpunktthemen. Da kann man dann unterstützen. Und wenn man jetzt bei uns am Institut in Potsdam-Babelsberg nicht das Know-how hat, dann haben wir eine ganze Reihe von Partnern, an die wir auch weiterverweisen können. Da ich mich in den letzten Jahren sehr viel auch mit künstlicher Intelligenz zusätzlich zur Digitalisierung und Produktivität beschäftige, habe ich dann auch gesagt, Mensch, wenn da Kundenanfragen kommen, können wir das jetzt auch abbilden. Ja, damit man uns überhaupt auch erkennt und unsere Hilfe annimmt, gehen wir natürlich auch verschiedene Netzwerkveranstaltungen. Und da habe ich dich kennengelernt. Das war, glaube ich, so vor 1-2 Monaten. Beim Wirtschaftsempfang in Michendorf am Rosengut Langerwisch.
Richtig.
Und da wurde unter anderem auch ein World Café gemacht mit 5 Stationen. Eine Station hast du gemacht. Und als wir erstmal eingecheckt sind bei der Veranstaltung, da gab es dann so verschiedene kleine Plakate, die man hochhalten konnte, wo Hashtag irgendwas drauf stand. Und eins hat mich besonders angesprochen, das war Hashtag Fehler. Das war sozusagen mein Begrüßungsfoto. Und gleich meine erste Station im World Café war die Fehlerstation bei dir. Ja, und da habe ich gleich gemerkt, Mensch, die RIA ist wirklich spannend, wenn dieses World Café ihre Station aufbereitet hat, die Interaktion, wie sie da stattgefunden hat, dass wir auch darüber hinaus direkt ins Gespräch gekommen sind.
Ich danke dir erstmal für diese liebevollen, wertschätzenden Worte. Interessant für mich ist, ich bin nun schon seit über 40 Jahren Lehrerin gewesen und trotzdem war das für mich immer oder ist das für mich immer wieder neu, in völlig anderen Situationen diese Stellung als Person zu übernehmen, etwas zu leiten, weil das eine völlig andere Herangehensweise ist. Und ich hatte Lampenfieber, aber es gab dann so einige Gesichter, in die konnte ich gucken und dann war das Lampenfieber weg. Und ein Gesicht davon warst auch du, wo ich gedacht habe, ah, der Mann findet das gar nicht schlecht, was ich mache. Also komm Mädel, mach weiter. Und das war für mich so eine ganz wichtige Situation, dass ich gesagt habe, es geht nicht darum, dass ich recht habe. Es geht darum, dass wir ins Gespräch kommen. Und da warst du eben auch einer, wo ich gesagt habe, mit dem würdest du dich gerne mehr unterhalten. So, das waren meine einleitenden Worte. Wenn man über Feder spricht, kriegt man die interessantesten Menschen ans Mikrofon.
Ja, also danke. Kann man jetzt gerade nicht sehen, aber ich werde jetzt natürlich ein bisschen rot. Die Situation, in der du warst, kenne ich natürlich. Ich habe auch schon World Café geleitet und stehe auch hin und wieder auf der Bühne. Und ich weiß halt, dass es auch wirklich wichtig ist, jemanden im Publikum zu haben, ne? Wo man dann auch sieht, da ist eine gute Energie und auch manchmal einfach nur ein Lächeln kann halt schon sehr hilfreich sein. Und dieses Lächeln fällt mir natürlich besonders leicht, wenn ich dann jemanden vor mir habe, wo mir auch gefällt, ne, was da kommt.
Wir werden für die jungen Leute in Schule und Studium ein bisschen was sagen zu Veranstaltungen beziehungsweise zu Vorträgen und zu PowerPoints oder ähnlichen Sachen. Und da ist eben eines der wichtigsten Dinge, dass man diesen Augenkontakt aufnimmt und dass man sich jemanden sucht, der eine gute, positive Energie ausstrahlt. Und den hat man immer. So, man ist nicht jedermanns Kind, aber man hat immer jemanden, der das auch gut findet. Und wenn es die Freundin oder der Freund ist, man kann das ja im Vorfeld auch absprechen, lächel mich mal an.
Ja, also das ist ein guter Punkt. Und ein Lächeln hilft natürlich besonders, aber es muss auch nicht immer das Lächeln sein, überhaupt eine Reaktion zu sehen. Ne? Also wenn ich im Publikum jemand habe, selbst wenn sich die Stirn runzelt, dann weiß, da ist jemand, wo ich irgendwas angetriggert habe. Und dann habe ich auch eine direkte Person, die ich ansprechen kann. Mhm. Und gerade das macht auch, wenn es sehr große Runden sind, diese direkte Ansprache, das schafft gleich eine ganz andere Dynamik. Sondern es ist 1:1 und jeder Teilnehmer weiß, oh, ich könnte eventuell auch nochmal angesprochen werden. Genau. Das schafft gleich auch noch eine ganz andere und auch in der Regel eine gute Energie. Gerade auch, wenn man kritische Stimmen mit aufnimmt. Bin auch bereit, sozusagen Dinge, die ich sage, auch selber zu hinterfragen und mich auch belehren zu lassen, im positiven Sinne. Ich kann mich nicht davor bewahren, jeden Tag ein bisschen klüger zu werden. Und nur weil ich heute eine bestimmte Einstellung und Meinung habe, heißt es ja nicht, dass ich diese Einstellung und Meinung ändern kann, wenn mir jemand gute Argumente gibt. Und genau das ist ja eigentlich auch die Magie, die entsteht. Ja. Es ist gut, sich im Vorfeld ein Konzept zu entwickeln, sich einen Plan zu machen, aber dennoch in der Lage zu sein, von diesem Plan abzuweichen und zu sagen, Mensch, da entsteht gerade etwas, was vielleicht sogar noch spannender ist, noch besser ist und das laufen zu lassen. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Entwicklung der heutigen Zeit, wenn es um Thema Lernen geht. Das ist immer mehr weggeht von diesem Frontalunterricht, wo ich sage, ich habe das Herrschaftswissen, was ich euch jetzt in den Kopf einimpfen werde, sondern dass man eher eine Art Lernbegleiter wird. Mhm. Und das, was du beschreibst, ist ja genau diese Begleitung, die dann wirklich auch untereinander interagieren zu lassen, ne? Und dann nur so ein bisschen den Rahmen zu geben. Das ist etwas, was, finde ich, besonders wichtig ist und wo Lernen auch besonders gut funktionieren kann.
Mir ist schon vorhin aufgefallen, als du über deine Art und Weise des Arbeitens gesprochen hast beim FBB, dass ihr analysiert, was der einzelne Kunde braucht. Und erst dann ein Programm erstellst. Mhm. Und da dachte ich, das müsste man in der Schule genauso machen. Aber dafür haben wir weder Zeit noch Möglichkeiten. Es wird immer komplizierter. Im Land Brandenburg werden gerade massiv Stellen gestrichen, weil es zu wenig Lehrer gibt. Und jetzt hat man die Stellen so zusammengestrichen, dass an den Schulen, wo man eigentlich vor einem halben Jahr gesagt hat, wir brauchen 2 neue Lehrer, muss ein Lehrer gehen. Das bedeutet für das Team der Lehrkräfte, dass man sich verändert und dass man kleiner wird. Aber das Schlimmste ist, dass es für die Schüler, für die Kinder, die wir betreuen und die wir für das Leben vorbereiten wollen, noch weniger Zeit bleibt.
Auch die Interaktion mit dem einzelnen Schüler wird halt immer weniger, je größer die Gruppengrößen sind. Und das hat mich schon zu meiner Schulzeit auch gestört, dass man dann als Schüler in Gruppengrößen unterwegs ist mit 30 und mehr anderen Schülern. Und das ist für einen Lehrer sehr anspruchsvoll, aber auch für den jeweiligen Schüler. Wie gesagt, ich habe auch in Konzernen gearbeitet und da auch Trainings entwickelt. Und ich finde, eine richtig gute Größe, mit der man gut arbeiten kann, ist so zwischen 10 und 15. Das sind in der Regel eine ganz gute Dynamik, wo man auch im Zweifel auch individuell auf die einzelnen Teilnehmer eingehen kann. Es gibt ja auch Länder, wo auch individueller auf die Bedürfnisse der Schüler eingegangen wird. Und auch hier haben wir ja mittlerweile ganz tolle Möglichkeiten, auch künstliche Intelligenz, dass Lehrpersonal eine große Unterstützung hat und man ja individualisierte Lernpfade für die Schüler entwickeln kann und im besten Fall die Schüler dazu befähigt, diese Pfade selbst zu entwickeln.
Ich denke, obwohl wir das vor 2-3 Jahren noch negiert haben, dass sich auch die Schule massiv verändern wird, verändern muss, weil wir eben mit immer weniger Lehrkräften auskommen müssen. Wir dürfen aber die Qualität des Unterrichts nicht weiter verringern. Und diese Individualisierung ist nur möglich, indem man diese wenigen Lehrkräfte wirklich für mentale, für psychologische, für Beratungsgespräche freihält und das Vermitteln oder das Entwickeln von Wissen wirklich über künstliche Intelligenz erfolgen kann. Ich habe ja selbst Programme, arbeite mit MemberSpot, was da alles schon möglich schwierig ist. Mhm. Ich habe einmal da Programme reingesetzt, habe Videos gedreht, man kann da Spiele mit einsetzen, man kann Arbeitsblätter mit eintragen. Das ist einmal gemacht. Und wenn man dann verschiedene Möglichkeiten hat, dann kann man auswählen, der Kunde bekommt das, der Kunde bekommt das, der bekommt alle Videos, der bekommt nur die Videos. Und das ist ja, sag mal, in dieser Form auch für Schule möglich.
Meine Freundin ist eine Französin, gibt auch Französischunterricht, ist unter anderem Französischlehrerin. Ihr versuche ich halt auch hin und wieder zu helfen, neue Dinge zu zeigen. Und die bereitet mittlerweile ihre Unterrichte halt auch mit künstlicher Intelligenz vor. Und ist ja ganz begeistert, wie schnell das geht, wie hoch die Qualität mittlerweile ist und wie individualisiert sie auf die jeweiligen Gruppen oder einzelnen Schüler eingehen kann. Das ist gerade auch für Lehrer, glaube ich, eine richtig große Entlastung und ein neues Werkzeug, was bei der Arbeit hilft. Wohlwissend, es ist ein Werkzeug und nicht das eine magische Tool, was die komplette Arbeit macht. Und ja, wie auch mit dem Hammer, wenn ich das erste Mal einen Hammer in der Hand habe, dann schlage ich auch regelmäßig mal am Nagel vorbei. Es braucht erstmal Zeit, bis ich den Nagel mal präzise treffe. Und genauso ist es halt auch bei der Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Wir können nicht erwarten, wir beginnen damit und alles funktioniert perfekt. Und das ist etwas, was ich aktuell auch oft erlebe. Entweder man macht es gar nicht oder wenn man es macht, sind die Erwartungen schnell überzogen und dann folgt halt die Enttäuschung.
Ich hatte auch die Chance, ein Programm zu probieren, das hieß Forbis oder Forbits, keine Ahnung, also wie es gesprochen wird. Hab damit rumexperimentiert und hab dann aber auch im Verhältnis zu den anderen Kollegen festgestellt, es ist ein gutes Tool, man kann damit eine ganze Menge machen. Aber die Unterrichtsstruktur ändert sich dadurch eigentlich nicht, weil die Lehrkraft selber entscheidet, wie der Unterrichtsablauf gestaltet wird. Er wird nur unterstützt. Das heißt, bist du ein wertschätzender Lehrer? Bist du ein Lehrer, der Fehler akzeptiert, der mit Fehlern umgehen kann? Bist du ein Lehrer, der die Individualität des Schülers schätzt und auch nutzt, um den Unterricht weiterzuentwickeln? Es ist im Endeffekt egal, in welcher Art und Weise du den Unterricht vorbereitest, weil der Unterricht dann immer für alle oder für die meisten Schüler eben sehr interessant wird. Hast du aber Probleme, die dazu führen, dass du nicht mit 100% in deinem Unterricht sein kannst, hilft auch die KI nicht, den Unterricht zu verbessern. Es hilft natürlich, die Zeit vielleicht zu verkürzen, die du für deine Unterrichtsplanungen brauchst. Und da sind wir, glaube ich, so mitten im Thema drin. Denn bei unserem Vorgespräch hattest du so einen wunderbaren Satz. Die KI ist nicht der Master, sondern die KI ist ein Kollege. Diese Grundphilosophie finde ich da sehr interessant.
Ich habe ja schon gesagt, das Thema Netzwerk und Netzwerk spielt für mich eine große Rolle, ist sehr wichtig. Und vor allem deswegen, weil ich mich für verschiedenste Themen interessiere. Und früher habe ich dann meistens irgendwelche Schulungen gemacht oder Trainings gemacht, für die man Geld gezahlt hat. Aber ich habe halt gemerkt, das brauche ich eigentlich nicht, weil es im Internet das meiste schon frei verfügbar gibt und weil ich über mein Netzwerk genug Experten habe, die sich bei dem Thema schon auskennen. Und wenn ich sie noch nicht habe, kann ich über LinkedIn auch Leute kontaktieren, von denen ich weiß, sind Experten, aber die noch nicht in meinem Netzwerk sind und dadurch mein Netzwerk erweitern. Das Schöne ist, ich lerne etwas und in der Regel bringe ich auch etwas mit, was der Gegenüber dann auch lernen kann. KI bringt das Ganze auf ein neues Level. Ich mag immer noch den Austausch sehr gerne mit richtigen Menschen, aber jetzt habe ich diesen Experten immer und überall griffbereit. Wenn ich eine Frage habe, mich über irgendein Thema informieren will, austauschen will, selbst wenn es Themen sind, wo ich mich schon sehr gut auskenne, habe ich einen Lernbegleiter. Und das gefällt mir wirklich richtig gut. Unter den verschiedenen KI-Tools, die es gibt es ja unter anderem auch von Microsoft eins. Und die haben dem einen Namen gegeben, der es ganz gut abbildet. Copilot. Es geht nicht darum, dass die KI am Ende der Pilot ist, der alles selber macht, sondern der Co-Pilot, der mitfliegt und unterstützt und bei Bedarf auch mal eingreifen kann.
In dem Zusammenhang haben wir uns auch über etwas unterhalten, was ich vorher überhaupt nicht vom Begriff her auf dem Schirm hatte. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. T-Shape-Profil. Mhm. Heute hast du zu mir gesagt, sind Menschen wichtig, die ein T-Shape-Profil besitzen. Und das sind Kompetenzen, die in einer bestimmten Art strukturiert sind und genau diese Menschen brauchen wir. Kannst du mir das nochmal genau erklären und auch meinen Zuhörern? Das ist sehr interessant.
Ja, sehr gerne. Interessanterweise habe ich das erste Mal von diesem Begriff gehört, vor auch schon etlichen Jahren, von einem der Top-Manager aus dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, Frank Westphal, Deutschlandchef bei Vinci Energies. Das T besteht ja aus zwei Linien, einer horizontalen und einer vertikalen Linie. Und früher hat man immer so von Leuten geredet, die ein sehr großes Breitenwissen haben. Das wäre diese horizontale Linie. Und den Fachexperten. Das wäre die Vertikallinie. In der heutigen Zeit ist das immer weniger ausreichend. ne, sondern wir brauchen eigentlich eine Mischung aus beiden. Was in vielen wissenslastigen Umgebungen gut funktioniert, finde ich, sind Leute, die dieses T-Shape-Profil mitbringen, die einerseits sehr großes Breitenwissen haben, sich schon mit vielen Themen auskennen, aber nicht in der Tiefe, aber in einem Bereich oder in wenigen Bereichen dann doch Tiefenwissen mitbringen. Und diese Kombination aus einer großen Breite mit vereinzelten Tiefen, das ist etwas, wo wirklich viel Kraft hinterliegt. Weil auch wenn neue Dinge entstehen, ist es ja in den seltensten Fällen so, dass es jetzt etwas komplett Neues nie da gewesen ist. In der Regel ist es eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Und Leute, die in einem Thema sehr gut sind, aber trotzdem sich mit vielen Themen ein bisschen auskennen, die sind in der Lage, Kombinationen zu erstellen. Mhm. Und diese Kombinationen sind oft die Innovationen und die Dinge, die uns richtig gut voranbringen können.
Dieses T-Shape-Profil, was glaubst du, kann man das schon in Schule entwickeln?
Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal überhaupt dafür zu öffnen, dass man sagt, das gibt es. Ne? Ja. Ich stelle immer noch oft fest, dass viele Menschen, auch junge Leute, denken, es gibt nur das eine oder das andere. Entweder bin ich derjenige, der von allem ein bisschen was weiß, oder ich bin derjenige, der wirklich Fachexperte ist. Und das erzeugt auch Spannung, weil es viele gibt, die auch sagen, ich will eigentlich weder das eine noch das andere. Und mir ging es ja genauso. Ich bin vielseitig interessiert und wenn ich dann gerade ein Thema habe, was bei mir irgendwie gerade im Fokus ist, dann möchte ich mich da auch ein bisschen eingraben und mit beschäftigen. Aber ich finde es sehr beengend, wenn ich sage, das ist jetzt sozusagen meine eine Karriere. Das ist jetzt das eine Thema, wo ich meine nächsten irgendwie 40 Berufsjahre drauf aufbauen müsste. Ich wollte mich da nicht so eingrenzen lassen, sondern habe für mich immer gesagt, ich möchte irgendwie das besten Fall das Beste aus beiden Welten haben. Und so habe ich mein Leben aktuell gestaltet. Ich sage immer, ich bin nicht das One-Trick-Pony, dass irgendwie eine Sache richtig gut kann, sondern ich habe immer wieder Themen, wo ich sage, die sind gerade bei mir besonders wichtig auf der Agenda, wo ich mich tief einarbeite. Aber dann komme ich irgendwann in den Punkt, wo ich sage, jetzt ist wieder was anderes dran. Das brauche ich irgendwie auch, um zu arbeiten, um auch Spaß an meiner Arbeit zu haben. Da kann ein Thema sein, mit dem ich mich vor 10 Jahren mal beschäftigt habe, was ich aber irgendwann dann wieder rauskramen kann. Wo ich sage, ich habe mich jetzt die letzten Jahre nicht viel damit beschäftigt, aber irgendwie sehe ich da jetzt eine richtig gute Kombinationsmöglichkeit.
Dazu gibt es eine total faszinierende Geschichte von mir. Ich habe ich noch gar nicht erzählt. Als kleines Kind hatte ich immer schon die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und was zu erzählen oder was zu singen. Und dann hatte ich auch Stimmausbildung. Ich habe also Gesangsunterricht genommen, habe an einem Wettbewerb teilgenommen, war aber alles so mittelmäßig. Allerdings weiß ich, dass ich sehr gut rezitieren kann. Ich stehe auf der Bühne relativ locker da, habe zwar natürlich Lampenfieber. Ich habe das alles schon gekonnt. Während des Studiums und dann als Lehrer habe ich die Sachen nie gebraucht. Also sag mal, ich musste schon vorne stehen und musste mich mit den Schülern unterhalten, auch mit den Eltern. Aber diese ganzen Kompetenzen, die ich da entwickelt habe, die waren verwischt. Und als ich jetzt aber mit dem Podcast angefangen habe, war plötzlich der Gedanke wieder da, siehste, jetzt weißt du, warum du das als Kind gemacht hast.
Ja. Genau. Man weiß nicht, über welche verschlungenen Pfade man im Leben laufen wird. Auch wenn man mal das Gefühl hat, dieser eine Pfad bringt mich jetzt vielleicht weg von diesem Weg, den ich irgendwann mal für mich gezeichnet oder skizziert habe, macht dieser Pfad irgendwann einen großen Bogen und man landet dann doch wieder auf dem Weg.
Ist mal wieder da.
Nur hat bei dieser Abzweigung irgendwie ganz viele tolle Sachen gefunden, die man dann links und rechts des Wegesrandes gesehen hat und eingepackt hat.
Also ich bin ja schon eine ganze Weile gedanklich unterwegs, Schule zu verändern, beziehungsweise meinen Unterricht zu verändern und hatte irgendwann mal eine Initiativgruppe gegründet, die hieß INAM, Initiativgruppe Natürlich Aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann irgendwann eine Wahnsinnsidee entwickelt und die werde ich jetzt das erste Mal mit jemandem teilen und zwar mit dir und mit meinen Zuhörern. Ich habe mir damals überlegt, ob ich vielleicht eine eigene Schule aufmache. Und dann habe ich gedacht zu dem Zeitpunkt, welche Firmen sind die innovativsten Firmen auf der Welt momentan und warum? Und damals habe ich die Biografie von Steve Jobs gelesen und ein Buch, Was macht Apple so besonders? Und da habe ich festgestellt, bei Apple sind das diese Apps, die entwickelt worden sind. Das Telefon kann nicht alles oder diese Geräte können nicht alles, sondern man kann das, was man benötigt, noch draufspielen, um dann sein Gerät zu individualisieren. Und da habe ich gedacht, genau so müsste man Schule machen. Man bräuchte ein Grundgerät oder sag mal ein Grundwissen. Und dieses Grundwissen ist für alle wichtig, müssen alle lesen können, es müssen alle schreiben können, es müssen alle rechnen können. Und man muss nach und nach immer mehr lernen, logisch zu denken. Aber logisch denken lernt man auch nur, wenn man lerntechnisch unterwegs ist. Jetzt hat aber jeder individuelle Interessen, individuelle Fähigkeiten und auch individuelle Schnelligkeiten. Wenn man jetzt in der Schule Apps entwickelt. Das heißt also Unterrichtsgedanken, Unterrichtsprojekte, die zum Teil durch KI, zum Teil durch Lehrkräfte, zum Teil aber auch vielleicht durch Eltern oder auch intuitiv durch den Schüler selber, dass der Schüler sich selber überlegt, mit wem, mit wessen Hilfe oder in welcher Art und Weise kann ich das erarbeiten, dass man das dann zusätzlich integriert. Die Abrechnung erfolgt über die Ergebnisse und nicht über den Prozess. Der Prozess ist individuell, aber das Ergebnis kann dann zum Beispiel in einer Messe ausgestellt werden. Die Gemeinschaft entscheidet über die Qualität. Das impliziert eine völlig andere lernenergetische Struktur als das, was wir jetzt haben. Da entscheiden die Personen individuell, indem die Schule verschiedene Apps anbietet oder verschiedene Unterrichtsprogramme von mir aus. Also UPS, die der Schüler wählt. Er muss eine bestimmte Anzahl wählen, kann auch mehr machen, wenn er möchte. Aber er entscheidet über die Inhalte, über die Zeit, über was weiß ich. Wäre doch eine coole Idee, oder?
Das ist in meinen Augen die Zukunft. Ne? Also wie du gerade gesagt hast, ich glaube, es gibt so ein Grundset an Fertigkeiten und Fähigkeiten, wofür die Schule auch weiterhin da sein wird. Aber dass darüber hinaus wirklich diese individuelle Gestaltung da ist. Gerade durch die KI-Unterstützung, die wir heute haben, ist genau das auch möglich. Früher hat man wirklich Leute gebraucht, die Apps programmieren konnten. Da waren ITler sehr gefragt. Durch KI hat da ein sehr, sehr großer Richtungswechsel stattgefunden. Werden immer noch sehr, sehr gute ITler gebraucht. Dieser große Unterbau von Leuten, die halt so mittelmäßig sind in dem, was sie machen, den braucht es heute eigentlich fast gar nicht mehr, weil man kann mit bestimmten KI-Modellen Apps entwickeln, ohne programmieren zu können. Und das ist heute schon möglich. Und das wird perspektivisch noch einfacher werden. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch zukünftig. Wir brauchen viel, viel mehr Unternehmer, Leute, die kreativ sind, die selber Dinge auch erarbeiten können und nicht davon abhängig sind, dass ihnen jemand sagt, was sie zu tun haben. Auch das Netzwerk, dass man auch sagt, da ihr selber entscheiden könnt, wo ihr tiefer einsteigen wollt, könnt ihr auch schauen, welche Mitschüler haben denn auch Bock auf dieses Thema, dass ihr gemeinsam was entwickelt. Wie du gesagt hast, das Endprodukt ist halt nicht bekannt. Und das ist halt etwas, was uns Deutschen auch sehr schwerfällt. Ne? Wir wollen immer genau wissen, wo die Reise hingeht. Und diese Unsicherheit fühlt sich für viele im ersten Moment nicht gut an. Ne? Aber genau das brauchen wir, zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg, wissen aber nicht genau, wo wir ankommen. Und darüber entwickeln wir auch gleich bei Schülern schon sozusagen eine Projektmanagement-Kompetenz und auch eine KI-Kompetenz.
Moritz, wir sind schon fast am Ende angelangt, aber wir haben den Zuhörern versprochen, noch mal ein bisschen was über Präsentationen und über Vorträge, vor allen Dingen in Schulen und beim Studium zu sagen. Und zwar geht es konkreterweise um Keynotes oder PowerPoint-Präsentationen. Also wie macht man eine Präsentation richtig gut? Denn das, was man heute immer noch in der Schule erlebt, sind Präsentationen mit betreutem Ablesen. Das, was auf der Folie steht, hört man vom Vortragenden. Und das ist natürlich wenig begeisternd. Welche 3 wichtigen Tipps könntest du im Zusammenhang auch mit dem Nutzen der KI unseren Studenten und Schülern, also meinen Zuhörern, geben?
Gerade das Thema PowerPoint ist etwas, was ja fast jeden Schüler und auch viele Leute im Unternehmen begleitet und etwas, was oft nicht dazu führt, dass man sich gut fühlt, sondern etwas, wo Energie abgezogen wird. PowerPoint ist an sich ein sehr cooles Tool, aber ich glaube, das Tool, was am stärksten vergewaltigt wird und auf eine Art und Weise genutzt wird, wie man es nicht benutzen sollte. Ne? Also viele nutzen PowerPoint als einen Spickzettel für einen selbst. Vortragen, vor Leuten zu stehen, präsentieren, ist eine Herausforderung. Das ist auch eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, die es zu erlernen gilt und die nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Das braucht Zeit und Übung. Viele Leute, die das immer machen müssen und sich sehr unsicher fühlen und nichts vergessen wollen, die schreiben alles, was sie sagen, in die PowerPoint-Folie rein und lesen im Wesentlichen diese PowerPoint ab. Und das ist für die Leute, die zuhören, das ist schrecklich. Es gibt auch ein paar Leute, die das sehr, sehr gut machen. Und da habe ich halt versucht, von denen zu lernen und es auch so zu machen und habe halt geschaut, was machen die anders. Und die nutzen PowerPoint als ein Geschichtentool, dass sie das Thema, was sie vermitteln wollen, wie eine Geschichte aufbauen. Mit einem Anfang, einem Höhepunkt und am Ende, wie bei einer Reise. Und diese Geschichte untermalen sie mit Bildern. Zu jedem Bild haben sie jetzt keinen fest vorgefertigten Text, den sie einfach nur ablesen, sondern haben ein paar Stichpunkte. Mit diesen Stichpunkten können sie sich flexibel bewegen. Wie genau ich sage und was ich im Detail sage, kann sich von Vortrag zu Vortrag ein bisschen verändern. Und das schafft unglaubliche Freiheiten. Deswegen machen mir Vorträge Spaß, weil ich im besten Fall nicht der eine bin, der nur erzählt, sondern dass ich auch die Leute im Publikum mit einbinde und dann Fragen gestellt werden und ich dann teilweise die Inhalte im Rahmen dieser Präsentation anpasse und weiter optimiere. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte meiner PowerPoint. Überlegt euch eine Geschichte, die ihr vermitteln wollt. Überlegt euch, welche Bilder diese Geschichte am besten vermitteln und seid offen. Versucht nicht irgendwie im Vorfeld zu 100% zu wissen, was ihr jetzt sagen werdet, sondern baut euch ein Gerüst und versucht euch an diesem Gerüst zu orientieren, aber trotzdem frei zu sein. Eine Sache, die mir sehr gut gefällt, da hat mir der Tobias Müller-Zielke, hat er mich draufgebracht, einer aus meinem Netzwerk, ich sage mal der Nerd meines Vertrauens, mit dem ich auch einen Podcast habe, der hat mich auf das sogenannte Patcher-Kutscher-Format gebracht. Das hat ein Architekt in Japan entwickelt. Der war genervt, wenn Leute ihre Projekte bei ihm pitchen wollten, vorstellen wollten, dass sie halt immer sehr lange gebraucht haben und auch viele nichtssagende Folien hatten. Der hat gesagt, ihr habt genau 20 Folien und für jede Folie habt ihr 20 Sekunden Zeit. Ne, das heißt, so ein Patcher-Kutscher-Vortrag dauert knapp 6 Minuten und es sind halt nur 20 Bilder und mein gesamtes Konzept muss ich in diesen Bildern unterbringen. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit auch ein paar Mal gemacht und das ist herausfordernd, macht aber auch echt viel Spaß. Wenn ich ein Thema vermitteln will und mir überlegen muss, über welche 20 Bilder kann ich dieses Thema vermitteln und nach 20 Sekunden springt die Folie weiter. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, wenn jemand im Bereich Präsentieren sich verbessern möchte.
Da fällt mir ein Spruch von Karl Marx ein. Karl Marx und Friedrich Engels haben sich ganz, ganz oft Briefe geschrieben. Die waren ja dicke Freunde. Und Karl Marx war ja einer der letzten Universalgenies und der schrieb irgendwann mal an Friedrich Engels: Dieser Brief wird heute sehr lang, denn ich hatte wenig Zeit zum Nachdenken.
Das kommt bekannt vor, nutze ich auch manchmal. Ich habe das mit Goethe in Verbindung gebracht, dass sich Goethe entschuldigt bei seinem Brieffreund und sagt, tut mir leid, dass dieser Brief sehr lang wird. Ich hatte einfach nicht genug Zeit, um einen kurzen Brief zu schreiben.
Genau. Kannst du vielleicht noch was sagen zur Nutzung von KIs bei Vorträgen? Mhm. Welche sind da besonders gut? Mhm. Welche Dinge sollte man sehr gerne nutzen und welche Dinge sollte man eher nicht tun?
Vorweg gesagt, KI hilft einem mittlerweile in ganz, ganz vielen Arbeitsschritten und Prozessen. Ich habe bisher noch keine KI gefunden, die mir das Thema Präsentation oder PowerPoint-Präsentation abnimmt, wo ich sage, da ist etwas damit nicht zufrieden. Es gibt schon Tools, die echt gute Präsentationen machen und die für viele schon eine super Erleichterung sind. Also ich würde sagen, Leute, die bisher Normalpräsentationen gebaut haben und jetzt KI nutzen, da sind bestimmt 50%, die durch KI bessere Präsentationen machen. Es ist aber noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich mich befinde oder auf dem ich mich befinden will. Deswegen nutze ich es noch nicht für die fertige Präsentation, aber es kann dabei helfen bei der Erarbeitung der Präsentation. Wenn du ein Thema hast und dich diesem Thema nähern willst, da kannst du mit der KI drüber sprechen, wer ist meine Zielgruppe? Worum geht es in dem Thema? Und dann kannst du im Dialog dieses Thema aber weiter zuspitzen und überlegen, wie du diese betreffende Zielgruppe am besten erreichen kannst mit deiner Präsentation. Mhm. Das ist ein Weg, der heute schon gut funktioniert. Und wenn man aber doch sagt, ich möchte es mal ausprobieren, dass mir eine KI hilft beim Präsentationen bauen, dann ist aktuell Gamma AI, würde ich sagen, eines der besten Tools zum Präsentationen bauen. Mhm. Und mit Genspark, die machen auch schon ganz gute.
Okay. Damit sind wir fast am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Meine Zuhörer wissen, ich beende es meistens mit einem interessanten Spruch und ich habe einen gefunden, den finde ich total cool. Ich weiß allerdings nicht, ob du den kennst. Ich kenne den Mann überhaupt nicht. Albert Hubbard. Er lebte von 1856 bis 1915. Er war ein amerikanischer Schriftsteller, Philosoph und Verleger. Und er sagte: Eine Maschine kann die Arbeit von 50 gewöhnlichen Menschen erledigen. Keine Maschine kann die Arbeit eines außergewöhnlichen Menschen erledigen. Das eigentliche Problem ist nicht, ob Maschinen denken, sondern ob Menschen es tun. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
Als du Albert Hubbard gesagt hast, musste ich sofort an jemand anders denken, nämlich an L. Ron Hubbard. Das ist nämlich der Gründer von Scientology, der auch im Bereich Science Fiction unterwegs war.
Also mit Scientology hat er nichts zu tun, aber ich habe schon gerade gesehen, dass du gegoogelt hast oder also gesucht hast.
Was ich gern zum Abschluss nochmal mitgeben würde, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt auch Teilzeit beschäftigt bin am FBB, unter anderem in dem Projekt Zukunftszentrum Brandenburg unterwegs bin. Und da habe ich auch gesagt, wir unterstützen KMUs, kleine mittelständische Unternehmen. Mhm. Was ich nicht gesagt habe, dass wir diese KMUs kostenlos unterstützen. Ja, also wir finanzieren uns, das ist eine gemeinnützige GmbH, über Fördergelder. Die können vom Land Brandenburg kommen, die können vom Land Deutschland kommen oder aus europäischen Fördertöpfen. Mhm. Und in diesem konkreten Projekt arbeiten wir im Projektverbund, wo noch eine ganze Reihe von anderen Projektpartnern dabei sind, genau daran, ne, KMUs fit für die Zukunft zu machen. Diese Begleitung ist kostenlos. Im Wesentlichen muss dann halt ein Antrag ausgefüllt werden. Und da ist auch ein relativ großes Zeitbudget von, glaube ich, 10 Beratertagen ist damit drin. Deswegen ist es auf jeden Fall ein ziemlich cooles Angebot. Wir konkret, ich bin ja in Potsdam tätig, beraten Unternehmen in Brandenburg, aber es gibt halt Zukunftszentren in ganz Deutschland. Und wenn jetzt jemand das hört und in einem anderen Bundesland ist, können wir auch gerne dabei helfen, dann nochmal zu sagen, wer ist für euch der richtige Ansprechpartner.
Das werde ich in die Shownotes mit aufnehmen und dann können wir auch die konkrete Kontaktadresse oder Kontakt-E-Mail dazugeben. Für diesen Tipp bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Ich hoffe, dass ihn viele hören und dass ihn auch viele nutzen. Und jetzt bedanke ich mich bei dir für dieses tolle Gespräch, für diese wahnsinnig vielseitigen Informationen und auch für die Authentizität, mit der wir uns unterhalten konnten. Ich bin dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte und dass wir auch über Fehler reden konnten. Und ich hoffe, dass wir uns einmal wieder hören.
Ja, Ria, vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß mit dir gemacht, sowohl das Vorgespräch als auch jetzt das richtige Interview. Und der Amerikaner würde sagen, keep on your good work. Also mach so weiter und ich wünsche dir viel Kraft und Erfolg bei deinen Schulprojekten, die jetzt noch anstehen.
Ich wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg und dass du vielen, vielen Firmen hier in Brandenburg und in Deutschland helfen kannst. Wir brauchen gute, neue, innovative Gedanken und Ideen, weil wir müssen weiterkommen.
Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast@rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.